lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, der Niederländisch-Flämische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie wieder sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute zu Gast bei Conny Palmen in Amsterdam. Wir möchten über ihr Buch Vor allem Frauen sprechen. Es ist 2023 auf Niederländisch unter dem Titel Voornamelijk Frauen erschienen. Nun hat es die Übersetzerin Lisa Mensing für den Diogenes Verlag ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, Conny Palmen, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Koffie.
Danke.
Ja, wir haben uns hier in Ihrem Haus getroffen, in Ihrem wunderschönen Haus mitten in Amsterdam. Nebenan ist eine Grundschule, vor dem Haus sind Bauarbeiten, aber das stört uns überhaupt nicht. Ja. Wir sagen es nur dazu, dass man ab und zu mal was hört. Conny Palm, unsere Podcast-Reihe heißt Kopje Koffie und es heißt immer, die Niederländer würden besonders viel Kaffee trinken, noch mehr als wir Deutsche. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee?
Ja, ich gehöre dazu. Ich trinke wenigstens morgens viel Kaffee. Dann ich fange an mit so einem großen, ja, wie heißt das, Filterkaffee? Heißt das bei euch? Und das wenigstens drei und dann vielleicht so tagsüber noch ein oder zwei. Also ja, ich liebe Kaffee, wirklich.
Inspiriert das auch zum Arbeiten? Brauchen Sie Kaffee zum Arbeiten?
Oh ja, bestimmt. Ich habe sehr oft, wenn ich mal keinen Kaffee trinken darf morgens, dann ist mein Tag weg. Ich lebe einfach nicht. Es ist, ob die Welt doof wird und stumm und alles wird still. Es ist unglaublich, wie das Effekt von kein Kaffee trinken ist. Unglaublich.
Ja, da geht's mir so ähnlich, Conny Palm. Ja, Sie wurden 1955 in Limburg geboren, ganz im Süden der Niederlande. Also, ich sag's nochmal für alle, die Sie nicht kennen sollten, was aber wahrscheinlich recht ausgeschlossen ist. Sie haben Philosophie und niederländische Literatur studiert und eine Abschlussarbeit über Sees Noteboom geschrieben, der übrigens auch schon Gast war in unserer Reihe Kopje Koffie. Ja, 1991 erschien ihr Debütroman De Wetten, 1993 auf Deutsch erschienen als Die Gesetze. Und seitdem, kann man sagen, gehören Sie zu den bekanntesten und populärsten Autorinnen der Niederlande. Was vermutlich auch daran liegt, dass Ihre Bücher sich immer wieder und immer anders um existenzielle Themen drehen, die uns alle interessieren. Da geht es um Identität, um Fiktion und Wirklichkeit, um die Fragen, was kann ich wissen, was kann ich glauben. Ist das ein Motor Ihres Schreibens, dass es darauf keine endgültigen Antworten gibt, dass man immer wieder neu darüber nachdenken kann und auch muss?
Es ist nicht so sehr ein Motiv, aber es ist eigentlich, was man lernt. Es ist eigentlich, fängt ein Roman oder Literatur oder was wir mit einem noch philosophischeren Wort Fiktion nennen, fängt eigentlich an, oder das haben wir haben Kunst, wir haben Fiktion, weil es diese Wahrheit nicht gibt. Zum Beispiel, wenn etwas Schreckliches passiert in meinem Leben, zum Beispiel ein Freund geht Selbstmord. Und das ist alles sehr plötzlich und schrecklich und ungeheuer. Aber man kann nicht wissen, warum. Man kann die Wahrheit von dieses Schreckliche nicht finden. Man kann darüber Geschichten erzählen, man spricht mit Freunden, warum, etc. Und eigentlich alle wichtigen Sachen im Leben, warum bin ich manchmal unglücklich, warum bin ich glücklich, warum streite ich mich, warum habe ich Konflikte? Es gibt eigentlich nie eine einzige Antwort. Wenn man eine Antwort hat, hält eigentlich das Bedürfnis, sich Geschichten zu erzählen, auf. Dann geht man zur Kirche. Oder man wird Politiker, dann streitet man für eine Partei. Aber für Schriftsteller geht das nicht. Für Schriftsteller, die sind sehr froh, dass es die einzige Wahrheit nicht gibt.
Ja, genau. Sie haben gerade gesagt Motiv. Und ich habe auch gefragt nach dem Motor, also sozusagen Ihr.
Ja, Motor. Motor ist eigentlich immer beim Schreiben wenigstens, aber auch bei meinem Leben etwas zu entdecken. Und dann stelle ich mir das auch wirklich so vor, dass ich die Decke zurück reißen muss, um zu sehen, was sich darunter befindet. Also wenn ich schreibe, habe ich dieses Bedürfnis, ich habe eine Frage, ich habe ein Problem, ich versuche, etwas Klarheit zu bringen in was ich problematisch finde oder was mich traurig macht oder eigentlich auch was mich glücklich macht. Ich finde das Glücklichsein, finde ich genauso mysteriös wie unglücklich sein. Vielleicht etwas mysteriöser. Also das Entdecke, diese Decke wegziehen, das macht man mit so ein ich schreibe nicht mehr, es geht alles auf einem iPad oder einem Computer, aber noch immer dieses Symbol, wie heißt es auch wieder bei euch?
Ein Stift.
Ein Stift, ja. Ein Stift ist eigentlich so wie ein Messer. Man macht etwas, man öffnet etwas. Das ist Schreiben. Man öffnet etwas, man vernichtet etwas, man vernichtet alles, was die Dunkelheit, die ein Problem umgibt und versucht, darin zu schneiden und zu sehen, was befindet sich da drinnen.
Das klingt ein bisschen wie ein Chirurg.
Ja, ein Chirurg, ja, vielleicht ist schon ein Chirurg. Ja, ein Chirurg versucht eigentlich, einen Patient besser zu machen. Aber ich versuche nicht, die Welt besser zu machen und eigentlich auch nicht, mich selbst besser zu machen. Es geht wirklich um Entdecken, um Enthüllung auch. Das ist vielleicht auch das Gefährliche, was ich auch in vor allem Frauen oft beschreibe, wie gefährlich das Schreiben auch sein kann, weil es so enthüllend ist, weil man eigentlich als Schriftsteller auch immer ein Verräter ist. Man findet sich nicht ab mit das Einfache, mit die einfache Lösung oder mit wo anderen sich mit abfinden. Man sagt, aber das genügt mir nicht. Ich möchte mehr wissen. Und man verrat, ja, wenn man etwas enthüllt über eine Familie oder über eine Freundschaft oder über eine Liebe, dann hat das immer eine verräterische Seite.
Vor langer Zeit haben Sie mal einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe, weil ich den sehr schön fand. Sie haben mal gesagt, ich wollte immer nur lesen, schreiben und denken. Und da habe ich mich gefragt, ob Ihre Bücher genau dieser idealen Lebensform auch entspringen.
Ja, bestimmt. Ich bin deshalb so glücklich mit meinem Leben, weil ich das eigentlich nur das tue. Schreiben, lesen, nachdenken. Und natürlich ist das Erfolg meines ersten Buches ist deshalb so großartig, weil ich habe alle Zeit. In meinem ersten Buch hat mir diese Freiheit gegeben, dass ich auch eigentlich nur dieses Leben führen kann. Von Lesen, Schreiben, Nachdenken. Und das, natürlich, es ist, ja, es gehört noch mehr dazu, es gehört auch Liebe dazu und Freundschaften und Familie. Aber das ist, was mir die Autonomie gibt und das Gefühl von Autonomie, was ich eigentlich in meinem ersten Kapitel beschreibe, von meinem Buch, das macht mir eigentlich stark. Das gibt mir das Gefühl von Stärke und auch das, was man auch braucht und bestimmt, denke ich, als Frau, wenn man Schriftsteller ist, dass ich nicht mich da sehr um bekümmere, was andere über mich denken. Und dass ich also versuche, das zu sagen, was ich wirklich meine und nicht, was jeder denkt. Das ist auch eine Art Autonomie. Ich weiß nicht, ob das bei euch Frechheit heißt, aber es hat etwas Freches. Es hat auch etwas mit das Bedürfnis zu tun, frech zu sein.
Ja, Frechheit ist ein schönes Wort. Das würde mir jetzt nicht sofort einfallen, aber es passt, glaube ich, ganz gut. Ja, und was vielen Ihren Büchern eigen ist, dass sie immer auch, Sie haben es gerade ein bisschen beschrieben, von Ihnen selbst handeln, fiktionalisiert, aber doch mehr oder weniger nah an Ihrem Leben. Und unter Frauen, wir haben den Band schon erwähnt, ist nun ein Essayband mit Texten über Schriftstellerinnen, die Ihnen viel bedeuten. Joan Didion gehört dazu, Vivian Gornick, Janet Malcolm. Und obwohl Sie über andere Schriftstellerinnen schreiben, erfahren wir immer etwas auch über Sie. Zum Beispiel gleich im ersten Text, Sie haben es auch schon erwähnt, Virginia Woolf. Ihr Text A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein von 1929, ist ja legendär. Und damit wir mal hören, wie Ihr Buch klingt, würde ich Sie bitten, den Anfang dieses Essays kurz vorzulesen und anschließend liest die Schauspielerin Petra Hinze die deutsche Passage.
Ja, also Virginia Woolf, dieses Essay gaat over autonomie. Ik meet de tijd af aan de gang van vertrek tot vertrek. Van de meisjeskamer in mijn geboortehuis tot aan de kamers in het grachtenpand waar de reis zal eindigen. Woorden zijn werelden. Voor een vrouw is het nagenoeg onmogelijk over een kamer te schrijven zonder een buiging te maken voor Virginia Woolf. In haar onverschrokken essay uit 1929, A Room of One's Own, beweert ze dat een vrouw een eigen kamer, geld en ledigheid nodig heeft om schrijver te kunnen zijn. Ze specificeert het, ze noemt een bedrag dat in het begin van de 20e eeuw toereikend was voor een bepaalde mate van onafhankelijkheid, en aan die kamer stelt ze de eis dat die op slot moet kunnen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een vrouw het vermogen ontwikkelen om zelfstandig te denken, er een eigen idee op na te houden en dat ontzaglijke, autonome werk te verrichten dat het schrijven van fictie is.
Ich messe die Zeit anhand der Dauer von Aufbruch zu Aufbruch. Vom Kinderzimmer in meinem Geburtshaus bis zu den Zimmern im Krachtenhaus, wo die Reise enden wird. Worte sind Welten. Für eine Frau ist es nahezu unmöglich, über ein Zimmer zu schreiben, ohne sich vor Virginia Woolf zu verneigen. In ihrem kühnen Essay aus dem Jahr 1929, Ein Zimmer für sich allein, behauptet sie, eine Frau benötige ein eigenes Zimmer, Geld und Muße, um Schriftstellerin sein zu können. Sie konkretisiert das, nennt einen Betrag, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ein gewisses Maß an Unabhängigkeit ausreichte und stellt an das Zimmer die Anforderung, abschließbar zu sein. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine Frau die Fähigkeit entwickeln, selbstständig zu denken, eigene Ideen zu verfolgen und die ungeheure autonome Arbeit zu verrichten, die das Schreiben von Literatur schließlich ist. Dass endlich jemand behauptet, selbstständiges Denken sei eine Fähigkeit, die man entwickeln müsse. Etwas, wofür Muße nötig sei. Wofür man sich den Raum und die Zeit nehmen müsse, dass es nicht sei, was man morgens mal ebenso unter der Dusche mache, bevor man das Frühstück für die Kinder zubereite und zu seiner richtigen Arbeit gehe. Schon allein das ist bemerkenswert. Denken ist die Arbeit. Ich hatte immer ein eigenes Zimmer und ich hatte immer Geheimnisse. Sie gehören zusammen. In ihrer Verflechtung waren sie in meinen Jugendjahren die nötige Voraussetzung für meine Selbstständigkeit. Immer noch schließe ich die Tür ab, schließe andere aus und immer noch habe ich viele Geheimnisse und wenige Vertraute. Bei allen Zimmern, die ich je bewohnt habe, erinnere ich mich daran, welche Bücher ich dort gelesen und was ich dort geschrieben habe. Und bei allen Zimmern erinnere ich mich daran, was ich in jener Zeit, in der ich sie bewohnte, vor anderen verschwieg. Die Geheimnisse waren nötig, um mich abzuschirmen, mich ungesehen zu wissen und mir so die Autonomie zu bieten, die ich benötigte. Ich schließe keine mir feindlich gesinnte Welt aus, sondern gerade die Menschen, die ich am meisten liebe. Oben in meinem Mädchenzimmer widerstand ich dem Lockruf der Familie, den Klängen, die mich vom Erdgeschoss aus zu sich riefen, dem hellen Sopran meiner Mutter, der sonoren, beruhigenden Stimme meines Vaters, den überschwänglichen Gesprächen zwischen meinen drei Brüdern und ihren Freunden, der Musik, die sie hörten, The Eagles, The Kings, Jackson Brown. Ich wollte dabei sein und ich wollte nicht dabei sein. Als einziges Mädchen wusste ich, dass die vertraute Stimmung zwischen den Jungen sofort umschlug, sobald ich das Zimmer betrat, dass ich durch meine Anwesenheit alles vernichtete, von dem ich ein Teil sein wollte. Ich belächle jeden, der den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen leugnet.
Und Ja, Sie schreiben, Conny Palm, dass Sie immer Geheimnisse hatten und später auch, dass das Verborgene, die Absonderung, Ihre Kameraden sind, die Ihnen das Leben schwer und schön zugleich machen. Aber, das schreiben Sie auch, Sie hätten gelernt, mit diesem Dilemma zu leben. Wie genau schaffen Sie das, mit diesem Dilemma zu leben?
Ich muss ehrlich gestatten, dass sich das nicht so einfach sagen lässt. Es gilt eigentlich für alle Dilemmas in einem Leben, dass man versucht, damit zu leben. Ich meine, wenn man Schriftsteller ist, braucht man so viel Zeit allein in einem Zimmer. Man muss die Tür abschließen. Man muss sich also absondern von denjenigen, die man liebt. Und das ist immer ein Konflikt. Und ich denke, dass jede erwachsene Person, dass Erwachsenheit daraus besteht, dass man mit diesen Dilemmas lebt, dass man die erträgt und dass man ein schreckliches Leben hat, wenn man die Dilemmas nicht erträgt, also zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Ich meine, man hat kein Liebesleben, wenn man nicht abhängig sein kann oder sein darf oder sein will auch. Also Autonomie und Abhängigkeit sind eigentlich zwei Antagonisten und man versucht damit zu leben, wenn man zugleich Schriftsteller sein will und eine Liebe, eine große Liebe haben will, was ich immer gewollt habe, Arbeit und Liebe, dann man lebt mit einem Konflikt. Wie man das macht, das lässt sich nicht beschreiben. Das ist eine tägliche, eine rationelle Arbeit, das ist eine emotionale Arbeit. Eigentlich ist das ganz einfach erwachsen sein.
Finde ich schön, dass Sie das sagen, weil erwachsen sein und erwachsen werden ist, glaube ich, heutzutage nicht immer so einfach. Und was Sie gerade gesagt haben, fassen Sie auch an einer Stelle zusammen. Da schreiben Sie, ich wollte allein und zusammen sein. Das ist wahrscheinlich die Ambivalenz, die jeder Schriftsteller aushalten muss. Und ja, vielleicht eine Schriftstellerin sogar noch mehr als ein Schriftsteller, weil von ihr ja etwas erwartet wird, dass sie zusammen ist, also mit dem Mann, mit den möglichen Kindern, die dann geboren werden. Wie haben Sie das im Leben erfahren? Gab es da Widerstände oder ja, Vorurteile gegen Ihre Vorstellung von dem Leben, was Sie gerade beschrieben haben?
Nein, aber das hat damit zu tun, dass ich frech bin und auch, dass ich immer sehr klar mich entscheiden habe, keine Kinder zu wollen. Auch. Ich wollte auch keine Kinder. Ich wollte Schriftsteller sein. Und ich weiß, dass ich so eine absolutistische Seite in meiner Persönlichkeit habe, dass ich, wenn ich eine Mutter, ich wäre eine absolutistische Mutter, nicht eine, die zwischen 4 und 6 Mutter wäre. Und ich bin, so bin ich auch als Schriftsteller. Es ist alles oder nichts. Und ich wollte mir selbst diese Wahl nicht antun. Ich habe auch gedacht, das geht bei mir nicht zusammen. Ich habe nicht genug Raum. Ich habe genügend Zeit um Kinder. Aber ich habe nicht genug Raum in meinem Kopf, in meinem Herz für Schriftsteller sein und Mutter sein. Das geht bei mir einfach nicht. Dazu bin ich zu radikal.
Und Ihre katholische Familie hat damit auch kein Problem gehabt?
Kein Problem. Das war so klar. Keiner hat mir auch gefragt, warum hast du keine Kinder? Nie. Das traut sich keiner mehr, das zu fragen.
Das ist beneidenswert. Und es gibt Fälle, da läuft es nicht so gut in der Familie. Auf dem Cover der deutschen Ausgabe Ihres Buches ist ein Porträt von Sylvia Plath abgebildet. Mhm. Und auch ihr haben Sie schon einen Roman gewidmet. Du sagst es, ein Roman aus der Perspektive von Ted Hughes, ihrem Ehemann. Und bevor wir über Sylvia Plath sprechen, liest die Schauspielerin Petra Hinze noch einmal eine Passage aus dem Kapitel über Sylvia Plath.
Es ist paradox, dass gerade wir, die Schöpfer von Fiktion und Schein, damit ausgerüstet sind, was Ernest Hemingway den Bullshit-Detektor nannte. Ein fein justierter Sensor für Falschheit und Täuschung, für dreist vorgetragenen Quatsch, für Sentimentalitäten, vorgetäuschte Empathie, für Scheinheilige, die an ihre eigene Sanftmütigkeit glauben, für Quacksalber und Pfuscher, Blender und Hochstapler. Aber genau so ist es. Ein guter Schriftsteller hat eine Aversion gegen Überheblichkeit und Unaufrichtigkeit. Gegen richtige Unaufrichtigkeit, muss ich dazu sagen. Denn der vorsätzliche, sorgfältig konstruierte Betrug, mit dem gespielt und betört wird, die schöpferische Fantasie, das enthüllende Als-ob, ist unsere Festung. Doch ein Schriftsteller ist wahrhaftig oder er ist nichts. Und Sylvia Plath hat ihr ganzes Leben lang danach gestrebt. Dieses kurze Frauenleben macht vor allem eines deutlich. Ihr Selbstbild wurde von Kindesbeinen an von der Idee untergraben, falsch und unaufrichtig zu sein. Sie fürchtete immerzu den Tag, an dem sie als Betrügerin und Hochstaplerin entlarvt werden würde. In der Psychologie ist diese Angst auch als Impostorsyndrom bekannt. Es beschreibt die tiefe Überzeugung einer Person, andere ständig hinters Licht zu führen, vorzugeben, intelligent, nett, liebevoll, talentiert und kompetent zu sein, obwohl man in Wirklichkeit eine leere Hülle ist. Jemand, der in nichts brilliert, außer im Aufrechterhalten einer Fassade, mit der man der Welt weismacht, gut und begabt zu sein. Über keinen anderen Schriftsteller wurden so viele Biografien veröffentlicht wie über Sylvia Plath. Zu dem Zeitpunkt, als sich die amerikanische Essayistin Janet Morcombe in den 1990er Jahren dazu entschloss, die Hauptfiguren genauer unter die Lupe zu nehmen, die wie Wölfe um die Nachlassenschaft von Sylvia Plath herumschlichen, entweder um ihre Lebensgeschichte zu beschützen oder um sich darauf zu stürzen, waren nach ihrem Selbstmord bereits 5 große Biografien erschienen. In Die schweigende Frau beschreibt Morcombe die Machtlosigkeit von Ted Hughes, der Mann von Sylvia Plath und der Vater ihrer Kinder, bei dem Versuch, die gemeinsame Geschichte vor den fremden Eindringlingen, investigativen Journalisten, die sich die wilde Geschichte ihrer Ehe aneignen wollten, zu beschützen. Als Hughes in einem Brief an eine Zeitung auf eine Reihe offenkundiger Lügen in einem Artikel über seine Frau und ihn selbst hinweist und darin die naive Annahme äußert, wir alle seien doch die Eigentümer der Fakten unseres Lebens, sollte er gar nicht erst auf das Verständnis der immerzu scharfsinnigen, wenig sanftmütigen Janet Morcombe hoffen. Aber, wie jeder weiß, der je mit Klatsch zu tun hatte, gehören uns die Fakten unseres Lebens keineswegs. Das Eigentum wird uns am Tag unserer Geburt aus den Händen genommen, mit dem Moment der ersten Observation. Die schweigende Frau von Janet Morcombe ist ein Buch, das die Biografie wie kein anderes entmystifiziert. Es beinhaltet unzählige Passagen wie die obenstehende, schmerzliche Beispiele dafür, wie zum Scheitern verurteilte Versuche unternommen werden, die Geschichten über uns selbst zu kontrollieren und zu beherrschen. Und welche Machtlosigkeit man hinsichtlich der Art und Weise, wie über uns gesprochen oder geschrieben wird, erfährt. Jeder, der berechtigterweise davon ausgeht, dass irgendwann eine Biografie über sie oder ihn geschrieben wird, befürchtet nach der Lektüre dieses Buches das Schlimmste. Morcombe verwendet ein einschneidendes Erlebnis aus Sylvia Plaths Studentenleben als Metapher dafür, wie kaltherzig andere mit der eigenen Lebensgeschichte umgehen können. Plath bekommt eines Tages 5 Bücher von einer Kommilitonin zurück, die sie ihr ausgeliehen hatte. Die Freundin hat in allen Büchern mit Kugelschreiber Notizen gemacht und Zeilen unterstrichen. Ich war wütend und mir wurde schlecht, als ich das las. Und so geht es mir auch jetzt, beim erneuten Lesen der Passage. Das ist eine regelrechte Vergewaltigung. Plath las dieser Dumpfbacke, die nicht verstand, was das Problem ihrer Freundin war, zu Recht ordentlich die Leviten. Aber Morcombe setzt noch eins drauf. Man kann eine Biografie mit einem Buch vergleichen, in das ein Fremder hineingekritzelt hat. Nach dem Tod gerät unsere Geschichte in die Hände von Fremden. Der Biograf vergisst, dass ihm die Geschichte nur geliehen wurde. Er hält sich für den Eigentümer, der nach Belieben darin herumstreichen kann. Bei einigen Berühmtheiten ist es egal, ob über sie bereits 5 oder 25 Biografien geschrieben wurden. Ihre Aura ist so mysteriös, dass es sich lohnt, sie noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu beschreiben. Der x-te Geburts- oder Todestag oder das Auftauchen von neuem Material bietet Anlass, eine neue Biografie herauszubringen. Sylvia Plath gehört zu dieser Gruppe von Berühmtheiten, was eigenartig ist, weil sie den Ruhm, den sie Zeit ihres Lebens herbeisehnte, nie erlebt hat und sie die posthume Bekanntheit mit unter den Biografien zu verdanken hat.
Ja, Conny Palm, Sie beschreiben, wie sehr sich bei Sylvia Plath Selbst- und Fremdbild voneinander unterscheiden und wie sie an ihrer Suche nach Wahrhaftigkeit regelrecht verzweifelt, weil diese Suche nicht anerkannt wurde. Das sorgte dann auch dafür, dass unendlich viele Biografien von ihr erschienen sind und den Versuch unternommen haben, ihr kurzes Leben zu interpretieren. Aber Sie haben damit ein Problem, mit dieser Interpretation, mit dieser andauernden Interpretation. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich verstehe sehr gut, dass es immer neue Interpretationen gibt. Weil, das habe ich Ihnen schon gesagt, es gibt keine Wahrheit, auch nicht über ein Leben und auch nicht über die Selbstmord von Sylvia Plath. Ich sage ja auch, wenn du sagst es in diesem Roman, da fragt Ted Hughes sich, also der Ehemann, der Mann, der sie so geliebt hat, ist es eine Strafe, die Selbstmord meiner Frau? Oder hat sie mit ihrem Selbstmord versucht, dass ich sie nie vergesse, dass ich jeden Tag an sie denke, dass ich nie meine Braut loswerden kann, dass ich sie nie verlassen kann? Das ist auch, was Selbstmord tut. Also es gibt genügend Mysterien in diesem sehr kurzen Leben von Sylvia Plath. Es hat natürlich etwas Merkwürdiges, dass es ungefähr 30 Biografien gibt. Aber jeder Biografie versucht, nimmt dann oder ein kleines Teil dieses Lebens, der Tod des Sylvia Plath oder ihre Schulzeit oder ihre Jugend oder so. Aber sie ist faszinierend, weil es keine Wahrheit gibt und weil sie so mysteriös auch ist, so ein überglückliches, so amerikanisches Mädchen und gleichzeitig so in diese letzte Gedichte von Sylvia Plath, diese Stimme in Ariel, die ist so wütend und zugleich so komisch. Also das ist ein großes Talent, das ist wirklich etwas ganz Neues, bestimmt in der Poesie, dass es, und auch in ihrem Roman, dass diese zu gleicher Zeit diesen Wut und diesen Humor gibt. Ja, das ist sehr speziell an Sylvia Plath.
Und eigentlich entspricht es auch dem, was Sie bisher so erzählt haben, dass Sie eben keine klassische Biografie über Sie geschrieben haben, sondern ein Roman, wo Sie aus der Sicht des Mannes sprechen. Dann erübrigt sich eigentlich die Frage, was ist jetzt Wahrheit? Weil wir haben es ja gerade erwähnt, Fiktion kann auch sehr wahr sein. Und ich kann mich erinnern, dass die Rezensionen über Ihr Buch auch darüber geschrieben haben, dass Sie es eigentlich geschafft haben, einen Blick auf dieses Leben zu werfen, was vielleicht wahrhaftiger war, als es jede Biografie hinkriegt, oder?
Ja, das war vielleicht das allergrößte Kompliment für diesen Roman. Das hat mir so gefallen, dass es manchmal diese Bemerkungen gab, dass es wahrhafter ist. Eine Biografie ist natürlich ein sehr gefährliches Genre, aber auch ein sehr eingeschränktes Genre, denn eine Biografie verspricht eigentlich etwas, was man nicht versprechen kann. Er verspricht eigentlich ein Leser, ich schreibe die Wahrheit. Aber Fakten aus einem Leben sind nicht die Wahrheit. Es braucht noch immer all diese Fakten, außerdem, wenn man geboren ist und wenn man gestorben ist und wie deine Eltern heißen. Aber sonst gibt's Fakten brauchen Interpretationen. Und ich denke, dass in diesem Roman, du sagst es, dass die Interpretation durch Ted Hughes, dass keiner mit so viel Liebe Sylvia Plath interpretieren konnte, als ich als Ted Hughes getan habe. Und auch so viel Raum lässt in diesem Roman für zugleich Liebe und für das Rätsel Sylvia Plath. Ich meine, wenn man einen liebt, dann liebt man auch, dass einer rätselhaft ist und dass nicht alles ganz klar ist.
Was ganz schön ist, wir hören es gerade, es hat angefangen zu regnen und wir haben hier ein Oberlicht. Es ist mitten im Sommer, aber es regnet in Amsterdam, das sage ich kurz dazu, damit sich niemand wundert. Wir haben jetzt über Sylvia Plath viel gesprochen, wir haben schon einige Namen erwähnt, Virginia Woolf, Joan Didion. Das Buch heißt vor allem Frauen, denn sie schreiben über 7 verschiedene Autorinnen und am Ende taucht doch ein Mann auf. Das ist Philip Worth. Warum gerade er und was verbindet ihn mit den 7 Frauen, die zuvor beschrieben werden?
Ja, Philip Roth ist der meist unerwartete Schriftsteller, den man in ein Buch über Frauen erwarten kann. Denn er gilt als misogyn. Er hat Frauen beschrieben, so hässlich und so schlecht und so. Aber was ich denke, für mich ist Philip Roth, ich finde auch die Porträts, die er geschrieben hat von Frauen, wenigstens sehr amüsant oft und auch sehr echt. Aber in diesem Buch, in meinem Buch, habe ich mich eigentlich ein Essay von Philip Roth gewidmet. Jetzt muss ich nachdenken, wie es auf Deutsch heißt. Auf Niederländisch heißt es Die medochenlose Intimität von der Fiktie. Und auf Deutsch heißt es Die schonungslose Intimität von Literatur. Oh, so würde ich das nicht übersetzen. Schonungslos ist ein gutes Wort. Und Intimität natürlich auch. Aber Literatur würde ich, Fiktion ist ein philosophischer Begriff. Also ist größer als Literatur. Aber okay. Schonungslos. Dieses Essay von Philip Roth, das hat er vorgelesen. Es war eine Lesung. Er wurde 80. Er ging nach Newark, wo er geboren ist. Und hat dort für seine Freunde und für ein großes Publikum eigentlich einer seiner letzten, wie heißt es, offenbare Lesungen gehalten. Und das hieß dann die schonungslose Intimität von Fiktion. Und das ist ein so schönes, so ein schöner Text. Und eigentlich sagt dieser Text alles, was ich will mit meinem Leben als Schriftsteller, was ich will mit Romanen, mit Fiktion, was ich will, mit Essays. Etwas, was schonungslos ist und was intim ist. Das gehört von mir auch so zusammen. Ja, wie er sein Leben gelebt hat, das ist für mich eigentlich ein Vorbild. Schonungslos. Er hat alles, hat sein Leben gelebt als Schriftsteller, hat auch ein Liebesleben gehabt. Ziemlich komplex, aber okay. Er hat gelebt als Schriftsteller, hat alles dafür getan, damit er Romanen schreiben konnte. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Also er gehörte für mich dazu. Und natürlich ist es auch ein Art Spiegelbild von meinem ersten Buch, Die Gesetze, worin ich 7 Männer und eine Frau beschreibe. Also jetzt ist es ein umgekehrter Welt, 7 Frauen und ein Mann.
Was auffällt, das sind alles angelsächsische Namen, die hier versammelt sind. Ist das der literarische Raum, der Ihnen am vertrautesten sind? Ich habe mich dann mal gefragt, ob da vielleicht auch mal ein deutscher Name auftauchen könnte oder ein französischer. Oder ist das wirklich auch die Literatur, die ihm am nächsten ist?
Für Essay schon, ja. Ich finde, dass das sogenannte persönliche Essay, das ist so amerikanisch, dass man findet fast keine Äquivalente, nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nicht in Frankreich ist zu philosophisch, die meiden das Persönliche. Also das ganz persönliche Essay, was ich versuche zu schreiben, was eigentlich ein autobiografischer Text ist, das sind die Amerikaner, ja, die sind die Beste. Natürlich habe ich auch geschrieben in das erste Buch, was auch ein Spiegelbuch ist, Die Sünde der Frau, über Marguerite Duras, eine Französin, die ich sehr liebe. Ich liebe ihre Romane sehr, ich liebe auch ihre, man kann es fast keine Essays machen, das sind sehr persönliche Essays, Texte, liebe ich auch sehr. Es konnte auch eine Ingeborg Bachmann vielleicht in diesem Buch hinein, aber ja, nochmals, das persönliche Essay gehört, ist geboren eigentlich in Amerika. Und es sind noch immer Stars. Joan Didion, Janet Malcolm. Es gibt keine zweite Joan Didion. Es gibt keine zweite Janet Malcolm. Und die Amerikaner haben noch viel mehr von dieser persönlichen Essayistin, Nora Ephron. Das ist alles so gut und so. Rebecca Solnit, das sind alles solche großartige Essayisten, ja.
Jetzt schreiben Sie seit über 30 Jahren Bücher und Sie haben gerade das Wort schonungslos genannt, dass das Ihnen sehr wichtig ist im Schreiben. Und dann fragt man sich ja, ob sozusagen, wenn man älter wird und das Leben ein bisschen besser kennt, könnte man ja annehmen, der Blick wird auch etwas milder auf die Menschen. Wird er milder oder wird er sogar noch schonungsloser? Was glauben Sie?
Aber das gehört für mich zusammen. Schonungslos und Mildheit gehört für mich zusammen. Ich bin auch mild. Man kann nicht als Schriftsteller nicht mild sein. Das ist unmöglich. Man kann kein Menschenleben beschreiben oder eine Person beschreiben, ohne dass man mild ist. Aber man muss zu gleicher Zeit schonungslos sein. Um einen Charakter, um eine Persönlichkeit zu verstehen, muss man auch all das Schlechte sehen und vergeben. Aber das Entdecken von dieser Schlechtheit und das Böse, das ist natürlich schonungslos. Und das Vergeben, das Begreifen, was man immer tut als Schriftsteller, das ist das Milde.
Gerade haben Sie erwähnt, dass unter Frauen eigentlich einen Bogen schließt zu den Gesetzen, weil sich da dieses Motiv umdreht. Hat sich denn Ihr Schreiben über die Jahre verändert mit all den Gedanken, die Sie gerade beschrieben haben, Schonungslosigkeit, der Suche nach Wahrheit in der Fiktion? Haben Sie das Gefühl, da ist ein Prozess gewesen, dass Sie, wenn Sie heute Ihre Bücher von damals lesen, dass Sie sie vielleicht auch anders schreiben würden?
Ja, aber das tue ich. Ich tue das nicht. Ne? Ich lese meine eigenen Bücher natürlich nicht. Die sind in dem Moment, dass die Bücher fertig sind, sind die Bücher für anderen. Ich glaube, natürlich entwickelt man sich. Es würde schrecklich sein, wenn ich mich nicht entwickelt hätte. Aber zu gleicher Zeit habe ich noch immer die gleichen Themen. So reich ist meine Gedankenwelt nicht, dass ich 100 andere Themen interessant finde. So groß ist meine Welt nicht. Ich liebe auch eine kleine Welt. Ich versuche nur sehr wenig zu verstehen von diesem Leben. Liebe, Arbeit, Geschichte, warum erzählen wir uns Geschichte, warum lügen wir, warum ist es so fatal manchmal, dass einer eine Geschichte über dich erzählt, ohne dich zu kennen. Darum ist die Welt auch immer gefährlicher geworden, denn Instagram, all diese sozialen Medien, jeder erzählt eigentlich Geschichten über andere Menschen, die man nicht kennt. Also es ist eine ziemlich gefährliche Welt geworden, wo eine Lüge noch immer einen töten kann. Also das sind eigentlich noch immer die Themen, worüber ich nachdenke. Aber zur gleichen Zeit habe ich mich natürlich auch geändert. Ich habe Männer verloren, ich habe Geliebte verloren, meine Eltern sind tot. Das ist alles, was einem ändert. Aber das Denken, ich glaube, dass sich da nicht so viel geändert hat. Ich bin nur frecher, noch frecher geworden.
Conny Palm, sehr schön. Wir freuen uns über Ihre Frechheit und wir freuen uns über jedes Buch, was von Ihnen erscheint, auch aus dieser kleinen Welt, die Sie doch sehr tiefgründig analysieren und uns präsentieren. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit.
Danke, ich danke Ihnen.
Ja, und ich sage gerne nochmal die Details. Vor allem Frauen heißt das Buch von Conny Palm. Es ist im Diogenes Verlag erschienen, wurde von Lisa Mensing übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff. Und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon 30 Folgen, unter anderem mit Astrid Ruma, Angelo Theisens, Raya Schruters und Anna Enquist. Für heute sage ich auf Wiederhören und Tutziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Conny Palmen wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2024. Moderation Bettina Baltscheff, Textlesung Petra Hinze.